Piloten Lounge FM. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpilotenlounge.fm. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung. Schön, dass ihr uns runtergeladen habt. Wir haben heute ein ganz besonderes Interview. Wir sind auswärts. Uns hat's vom Rechner weggezogen aus dem heimischen Büro. Uns hat's ins wunderschöne hessische Lange gezogen, gell, wie man so schön sagt. Christian, wir sitzen bei der DFS in den Heiligen Hallen und ich bin total aufgeregt.
Ja, genau. Erstmal auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie Fritz schon sagt, sehr spannend heute. Wir sind bei unserem ersten offiziellen richtigen Auswärtstermin. Wir haben ja schon ein bisschen was von unterwegs gemacht bei entsprechenden Flugevents. Aber das ist jetzt hier heute schon nochmal ein bisschen was anderes, weil wir mehrere Personen an einem Tisch sitzen haben und die uns jetzt gleich mal so ein bisschen was erzählen werden rund um das Thema DFS und vor allen Dingen hier speziell um das Thema FIS, Flight Information Service. Und als erstes würde ich ganz gerne mal Frau Otterbein bitten, sich kurz vorzustellen, hier als Pressesprecherin von der DFS.
Ja, hallo, mein Name ist Ute Otterbein und stimmt, ich bin Pressesprecherin der DFS hier in Lang in unserer Unternehmenszentrale in Hessen. Ich bin sogar echte Hessin, ich kann auch Hessisch.
Ich freue mich.
Ja, ich bin schon sehr, sehr lange und es ist bei uns im Unternehmen so ganz typisch, so ein langer Verbleib im Unternehmen. Bin schon seit 88 bei der Flugsicherung. Als Pressesprecherin ist es so hauptsächlich mein Job, unser Unternehmen zu erklären. Und da gibt es eben eine ganze Menge an Themen zu erklären, kommen wir ja später auch noch drauf. Und in den allermeisten Fällen auch so Fachsprech in allgemeines Deutsch zu übertragen. So sehe ich meinen Job hauptsächlich, an dem ich übrigens echt viel Spaß habe jeden Tag.
Das merkt man übrigens, das kann ich direkt zurückgeben, weil wir haben uns hier von Anfang an vom Tor bis hier oben hin und jetzt und auch in der Vorbesprechung wirklich schon sehr, sehr wohl gefühlt. Und da möchte ich mich jetzt auch an der Stelle schon mal für bedanken.
Da freue ich mich sehr.
Welche Aufgaben umfasst jetzt speziell Ihr Ressort eigentlich bei der DFS?
Also wir haben einen Kommunikationsbereich, wie jedes andere Unternehmen auch. Da gibt es natürlich eine interne Kommunikation. Wir haben ein Intranet, in dem unsere Mitarbeiter jeden Tag lesen können, was es so Neues gibt. Wir geben auch eine Mitarbeiterzeitschrift raus und eine Kundenzeitschrift. Und mein Job ist so die externe Kommunikation. Das heißt, Journalisten rufen an, stellen Fragen. Und da ist eben das Spektrum riesengroß und das finde ich auch total spannend. Also ich kann meinen Tag nicht planen. Ich weiß, ich erlebe Überraschungen tagsüber.
Dynamisch.
Ja, finde ich klasse, aber muss man auch mögen und die Themen umfassen. Ich habe einen, bei uns haben Leser angerufen, ist oft so eine Frage, da sind komische Flugbewegungen, was ist das? Häufig sind es militärische Flugbewegungen, da verweisen wir zum Beispiel an die Kollegen vom Militär, die dann erklären, das können Betankungsflüge oder sowas sein. Das sieht man, ist eben sichtbar. Ne? Mhm. Im Flughafenumland sind es schon auch mal so Fluglärmfragen. Okay. Da ist es letztendlich meistens die Frage, warum fliegen die hier bei mir über dem Haus? Warum können die nicht woanders fliegen? Ja, aber das ist eben ein weites Feld. Und Flugrouten werden ja nicht einfach so festgelegt. Das sind komplizierte Verfahren. Die müssen fliegbar sein, die müssen sicher sein und so weiter. Das muss man dann auch vieles erklären einfach. Bis hin zu Fragen, wie werde ich Fluglotse und so weiter. Also echt großes Themenspektrum.
Okay, aber das heißt auch im Grunde schon bei solchen Fragen, was ist das gerade, was hier rumfliegt? Also wirklich Kontakt zur Bevölkerung, auch im Sinne von Luftfahrt auch allgemein ganz gesehen.
Ja, also das in den allermeisten Fällen ist es eben so, es gibt einige wenige Luftfahrtjournalisten. Da geht es eben um ganz andere Themen, um Fachthemen, in die wir ja auch noch ein bisschen einsteigen. Aber in den allermeisten Fällen sind es echt Laien. Es gibt zum Beispiel immer noch Menschen, die denken, dass Flugzeuge vor jeder Landung Sprit ablassen. Also das ist ganz verblüffend.
Da Chemtrails
springen. Chemtrails, lauter so die Themen, genau. Und da ist viel erklären. Und da geht es auch oft um so Vertrauensdinge. Also Bürger rufen auch manchmal bei uns an. Auch manchmal ein bisschen aufgeregte Bürger. Ja, gehört alles dazu.
Ja, natürlich. Ich sag mal, die Luftfahrt auch an der Stelle dem Bürger verständlich zu machen, ist ja letzten Endes auch eine wichtige Aufgabe.
Ja.
Gibt es spezielle Situationen, wo Sie sich daran erinnern, wo Sie sagen, Mensch, das war jetzt mal so ein bisschen außerhalb der Norm? Wir haben ja schon im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, dass es auch viele Bereiche gibt, die
bei Ihnen reinfallen, die man jetzt vielleicht gar nicht so primär glaubt. Was ist, wenn plötzlich Lufträume eingerichtet werden, weil der amerikanische Präsident kommt? Was ist mit Katastrophen, die wir ja auch vor kurzem noch erlebt haben? Was ist da vielleicht auch Ihre Rolle?
Ja, ich kann mich noch erinnern, als der amerikanische Präsident hier war, da ticken natürlich die Uhren anders. Dann werden vom Verkehrsministerium, vom Bundesverkehrsministerium Flugbeschränkungsgebiete eingerichtet. Die publizieren wir, da gibt es auch einfach viel Erklärungsbedarf. Aber das ist zum Beispiel auch für die Tour de France der Fall. Oder jetzt bei der Flugkatastrophe haben wir solche Flugbeschränkungsgebiete eingerichtet, damit da einfach die Rettungshubschrauber und so weiter, die Polizei, die Einsatzkräfte unterwegs sein können. Das sind so Sondersituationen. Aber natürlich, wenn ich an meine letzten 20 Jahre Berufserfahrung zurückgucken muss, Aschewolke war natürlich ein Riesending bei uns.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich auch noch. Ja.
Also da waren wir kurz davor. Wir sind eine Pressestelle damals gewesen mit 3 Kolleginnen und Kollegen. Also wir waren echt ganz kurz davor, einen Schlafsack im Büro auszuräumen, weil das einfach rund um die Uhr ein gefragtes Thema war und auch so eine dynamische Entwicklung und über mehrere Wochen ja fast. Also das war schon besonders. 9-11 war natürlich einschneidend und natürlich Überlingen, wo wir auch hier in eine Krisenstabsorganisation gegangen sind. Und das war zwar in der schweizerischen Verantwortung, aber dennoch sind da auch hier in Deutschland unglaublich viele Fragen aufgetaucht. Ja, das sind schon, wir haben auch, ich sag mal, ein bisschen Krisenerfahrung, Krisenkommunikationserfahrung, gehört auch dazu.
Kommen wir noch mal so ein bisschen hier zum Arbeitsplatz. Wie Fritz schon sagte, wir sind im schönen Langen. Ja. Und bei der Anfahrt hier, DFS Campus, recht imposantes Gebäude oder das Gebäudeensemble, also der Campus. Können Sie uns ein paar Zahlen sagen, wie viele Menschen arbeiten hier, in grob welchen Bereichen?
Also die Deutsche Flugsicherung hat in ganz Deutschland, wir sind ja in der ganzen Bundesrepublik aktiv, 15 Tower und 4 Kontrollzentralen. Aber hier am Campus ist so unser größter Standort und von den 5.400 in ganz Deutschland arbeiten hier in Langen ungefähr 3.000.
Oh, okay.
Und wir sind hier am Ortsrand von Langen in Waldnähe. Ich finde, es ist ein total schönes Gelände. Ich arbeite hier gerne.
Also man kann sehr grün, ja.
Ja, genau. Ja. Man kann in der Pause mal rausgehen. Es ist sehr schön grün. Man kann in so Lotsen gehen, auch mal joggen in der Pause oder so. Und hier sind eben in der Unternehmenszentrale, in der wir jetzt auch gerade sitzen, so die üblichen Zentralbereiche, die jedes andere Unternehmen auch hat. Unser Management sitzt hier. Strategiebereich, Kommunikationsbereich, die Verfahrenspläne und so weiter. Dann haben wir nebenan eine der größten Kontrollzentralen, die es gibt in Europa. Von hier wird der Luftraum überwacht von, ich sag mal, Kassel bis zum Bodensee und von der französischen Grenze bis nach Thüringen, also der untere Luftraum. Mhm. Und da, das ist so eine große Kontrollzentrale, weil die sehr busy ist, sage ich mal. Ne? Also da ist Frankfurt mit drin, Stuttgart, Köln, Bonn, Düsseldorf. Da ist einfach unheimlich viel los. Ne? Dann haben wir hier die Flugsicherungsakademie in Langen, wo wir unsere Lotsen ausbilden, aber auch Fortbildungsangebote und so weiter haben. Und dann haben wir noch eine Technikzentrale, Systemhaus. Also 3.000 Menschen insgesamt. Und es ist natürlich toll, dass wir hier alle so auf einem Platz sind. Das sind kurze Wege. Man kann auch mal schnell zu den Kollegen rübergehen, sich persönlich treffen. Ist jetzt nach Corona auch wieder schön, dass es wieder geht. Und das ist schon ein toller Standort, ja.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Stichwort Corona, gerade schon gefallen. Auch vielleicht da mal eine kleine Schleife. Inwieweit hat das Thema Corona Ihren persönlichen Arbeitsalltag verändert oder vielleicht, also Ihren persönlichen, aber auch vielleicht die der DFS?
Thema Corona, ja, ist für uns groß. Also wir sind schon Ende Februar 2020 haben wir uns schon zum ersten Mal zusammengesetzt mit einem, wir nennen das Corona-Kernteam. Vielleicht kann man das schon übersetzen, schon ein kleiner Krisenstab. Und waren da einsatzbereit und haben überlegt, vor allem, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen vor der Infektion. Mhm. und wie können wir mit Hygieneregeln, mit Abstand, da waren dann auf einmal Themen wie Mund-Nasen-Schutz, was unterscheidet Mund-Nasen-Schutz von der Mund-Nasen-Bedeckung, also Themen, mit denen wir uns wohl noch nicht so
befassen. Wir erinnern uns alle, ja.
Aber zum Beispiel auch die Frage, kann man mit einem Mund-Nasen-Schutz auch Sprechfunk machen? Natürlich auch ein Thema. Ja, ja, ja. Haben wir nachts in Leipzig, bei Leipzig Approach, in der Anflugkontrolle mal ausprobiert. Geht, war das Ergebnis. Und haben das tatsächlich auch mit diesem Team, mit diesem Corona-Kernteam echt richtig gut hingekriegt. Das war keine großen, oder mit den Maßnahmen, die da beschlossen wurden, keine großen Infektionszahlen hatten im Unternehmen. Und das ist natürlich für uns von besonderer Bedeutung, weil die Flugsicherung ist eine kritische Infrastruktur. Also wir müssen funktionieren, ob jetzt wie bis 2019 noch am Tag 11.000 Flüge im deutschen Luftraum unterwegs sind oder auf einmal nur noch 20% davon. Mhm. Ja, wir müssen da sein und wir haben dann auch ausgerechnet, wie viel Personal brauchen wir denn eigentlich für so ein Minimum, und es waren 70% der Lotsen und knapp 100% der Techniker. Also das ist, okay. Wir können jetzt nicht beliebig...
Man kann das nicht nach unten skalieren, so im Dreisatz. Ja.
Genau, und das waren so die Themen, die uns in diesem Team und im Unternehmen im letzten Jahr beschäftigt haben. Und natürlich für die Admin-Leute, Homeoffice. Dann hatten unsere Kollegen, die Bürotechnik verantworten, unheimlich schnell Technologie zur Verfügung gestellt, mit denen wir dann von zu Hause aus, Stichwort Microsoft Teams und so weiter, arbeiten konnten. Also wir haben da auch in kurzer Zeit wahnsinnig dazugelernt. Das war schon sehr spannend, finde ich auch. Und für mich persönlich hat sich eigentlich gar nicht viel verändert. Also es gibt Kollegen bei uns, die in die Minderarbeit gegangen sind. Wir haben auch ein Tarifwerk, dass das erlaubt ist. Und ich selbst, wir hatten eigentlich eher ein bisschen mehr zu tun in der Kommunikation, weil natürlich auch viele Presseanfragen an uns kamen und auch intern in der Kommunikation einfach viel zu machen war. Wir haben Plakate drucken lassen, wir haben viel intern kommuniziert zu Gesundheitsschutzthemen und so weiter.
Okay.
Ein aufregendes Jahr insgesamt, ja.
Definitiv, definitiv. Aber vor allen Dingen auch schön, dass solche Termine wie heute wieder möglich sind. Ne? Also dass man mal wieder face-to-face sitzen kann am Tisch.
Das stellen wir auch fest. Also wir haben jetzt auch viele Kollegen, unterstelle ich mal, sind geimpft. Wir haben auch im Unternehmen uns darum gekümmert, Impfangebote und so weiter. Und sehen jetzt hier auch immer mehr Kollegen im Ort. Und ich stelle auch an mir selbst fest, es macht was mit einem, wenn man sich immer wieder trifft und auch mal zufällige Begegnungen hat und mal ein paar Sätze wechseln kann und sich einfach in die Augen gucken kann. Schon MS Teams ist praktisch, aber das ist doch noch ein bisschen schöner.
Mittel zum Zweck.
Ja. Genau.
Ja. Ja. Frau Dermein, erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie uns das hier heute ermöglicht haben, dass wir hier sein dürfen und dass wir auch jetzt gleich noch einen weiteren Einblick bekommen in die Arbeit der DFS. Und Sie haben ja auch den Kontakt zu einem Kollegen hergestellt und den möchte ich jetzt einfach mal bitten, sich vorzustellen.
So, wir wollen mal in medias res gehen. Und zwar haben wir jetzt einen FIS-Lotsen mit am Tisch sitzen. Christopher, herzlich willkommen.
Hallo.
Christopher, wärst du so lieb, stellst dich gerade für unsere Hörer ein bisschen vor, wie alt du bist, wie lange du schon FIS-Lotse bist. Wir müssen nämlich, glaube ich, auch bei dir ganz klein differenzieren, dass du FIS-Lotse bist und nicht Lotse allgemein.
Ganz genau. Ja, also mein Name ist Christopher, ich bin 33 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt, verheiratet, zwei Kinder. Ich bin seit 2008 hier bei der DFS. Und 2008 habe ich aber im administrativen Bereich angefangen. Ich bin dann erst seit 2017 in den Operativbereich gewechselt zu FIS, also zum Flight Information Service.
Okay. Wie kommt man auf die Idee, Lotse zu werden? Ist das so wie bei allen kleinen Jungs, die am Boden gestanden haben, gesagt, ich werde mal Pilot, ich werde Feuerwehrmann, ich werde Rennfahrer, dass du gesagt hast, ich werde mal FIS-Lotse?
Nee, weil diese klassische Ausbildung zum FIS-Lotsen gibt es eigentlich so nicht. Also man kann sich jetzt nicht extern auf den Beruf des FIS-Lotsen bewerben. Meistens ist das eine Fortbildung für Flugdatenbearbeiter hier, die schon bei der DFS arbeiten. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin da ein bisschen über die außergewöhnliche Schiene reingerutscht. Und zwar war es bei mir so, dass ich eigentlich hier auch im Büro gearbeitet habe, hier in der Unternehmenszentrale, also in einem der Zentralbereiche der DFS. Und mich hat aber schon immer dieses Operative interessiert. Also ich wollte mit Piloten reden, ich wollte das Kerngeschäft der Flugsicherung besser kennenlernen. Und das war für mich dann 2017 möglich, weil da wurden Die FIS-Dienste für ganz Deutschland aus den Niederlassungen des unteren Luftraums wurden zentralisiert in Langen. Mhm. Und da war dann eben erhöhter Personalbedarf hier in Langen, weil teilweise die Kollegen, die FIS früher an den Standorten München und Bremen gemacht haben, nicht mit hierher gekommen sind. Mhm. Das heißt, hier war dann Personalbedarf. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, quasi über einen Umweg, administrativer Bereich, mich auf diesen FIS-Spezialistenjob zu bewerben.
Okay. Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, wenn ich mich jetzt generell zum Lotsen bewerben möchte? Also es gibt ja für die Piloten den sogenannten DLR-Test.
Genau.
Gilt das für euch FIS-Lotsen auch?
Ja, man muss erstmal differenzieren zwischen den FIS-Spezialisten oder dem FIS-Lotsen und dem FVK-Lotsen. Also der FVK-Lotse, der gibt Flugverkehrskontrollfreigaben und wir geben Informationen weiter an die Piloten. Das muss man erstmal differenzieren. Also ganz grob die Unterschiede würde ich sagen, wir betreuen hauptsächlich VFA-Kundschaft. Und die FVK-Los betrauen hauptsächlich IFA-Kundschaft, also die Lufthansa, die von Berlin in die ganze Welt fliegt.
Okay.
Ja. Und Voraussetzungen sind ähnlich. Also man muss belastbar sein, man muss teamfähig sein, man muss gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen haben und Multitasking natürlich auch noch. Das sind so diese klassischen Themenfelder. Ich glaube, das ist in der Luftfahrt oft so, dass diese Kriterien entscheiden darüber sind, ob man geeignet ist für einen Beruf in der Luftfahrt oder nicht.
Okay. Also, wie gesagt, der FIS-Lotse kann also nur im FIS-Bereich eingesetzt werden. Das ist bei euch ganz stringent getrennt.
Genau. Es sind verschiedene Ausbildungen tatsächlich. Ja. Also ich habe keine Möglichkeit, eine Flugverkehrskontrollfreigabe zu geben im Luftraum Charlie. Ich kann nur eine Freigabe, die der Lotse, der FVK-Lotse mir erteilt hat, weitergeben an den Ultraleichtpiloten, der beim Luftraum Charlie in Frankfurt durchfliegen möchte. Aber ich selber kann diese Freigabe nicht eigenständig erteilen.
Das sind so dann diese Freigaben, die wir dann kennen. Ich frage mal für Sie beim Radarlotsen nach.
Ganz
ne?
Genau.
Okay.
Ja.
An der Stelle vielleicht der dringende Hinweis, auch auf Bitten von Frau Otterwein, dass die DFS Lotsen sucht.
Händeringend,
genau. Wir schreiben das unten in die Shownotes mit rein, Christian.
Genau. Und man kann ja vielleicht auch mal auch auf der DFS-Seite, da können wir ja mal die Karriere-Seite mit reinpacken und machen da aber auch dann nochmal wahrscheinlich eine Sendung rund um das Thema im Detail, Ausbildungsverlauf, wie komme ich da hin, um dann mal vielleicht ein bisschen mehr Einblick auch zu geben. Das schon mal als Teaser vorweg.
Richtig, genau, damit die Hörer dranbleiben.
Schauen wir uns mal das System FIS bzw. den Arbeitsplatz FIS mal ein bisschen im Detail an. Kannst du FIS mal ganz kurz beschreiben, was ist FIS? Was fällt da drunter in möglichst knackigen Sätzen?
Also in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich tatsächlich nochmal die Definition aus unseren Vorschriften rausgesucht. Und es ist tatsächlich so, also der Fluginformationsdienst gibt Piloten Informationen und Hinweise, die für die sichere, geordnete und flüssige Durchführung von Flügen erforderlich sind. Das ist so die klassische Definition von FIS. Mhm. Aber was das dann alles wirklich heißt, also da ist die Bandbreite doch relativ groß. Also klassisch ist natürlich Verkehrsinformationen geben. Also das ist das, was die meisten Kunden bei uns wollen. Die wollen gewarnt werden vor Flugzeugen, die eventuell ihnen zu nahe kommen könnten. Aber wir haben natürlich auch eine Ryanair, die nach Wetterinformationen für Stansted fragt. Wir haben ganz ungewöhnliche Anfragen, okay, dass jemand wissen möchte, ob die Zollabfertigung an einem Schweizer Flughafen noch besetzt ist. Also wir haben da ganz unterschiedliche Sachen. Also Google ist da manchmal echt der beste Freund.
Okay, ja. Das ist auch interessant. Das heißt, ihr telefoniert nicht nur, sondern ihr googelt auch.
Richtig. Also ab und zu muss das dann mal sein, wenn man nicht die Nummer von einem kleinen Segelflugplatz in der Schweiz parat hat, dann muss man die eben im Internet suchen. Deswegen, ist es tatsächlich manchmal, weil eben die Anfragen nicht standardisiert sind. Also wir haben ja jetzt keine Verfahren, die wir anwenden müssen, um einen Flieger, der aus Nordosten zum Frankfurter Flughafen fliegt, sich auf die Bahn in Frankfurt zu bringen, sondern bei uns ist es eben relativ breit gefächert, dieser Blumenstrauß an Anfragen, die wir kriegen.
Ja, okay. Das Gebiet, klar, Bundesrepublik Deutschland, das ist in Sektoren unterteilt. Kannst du das System mal ganz kurz erklären, wie sich das heute darstellt und wie vielleicht auch so ein bisschen die letzte Entwicklung da war?
Genau. Also es ist ja historisch so gewesen, dass FIS immer angeknüpft war an die jeweiligen Niederlassungen des unteren Luftraums. Also vielleicht für die Piloten, die das kennen, München, Bremen und Langen. Das waren oder das sind die Niederlassungen des unteren Luftraums. Es gab dann hier in der Flugsicherung auch ein Projekt. Das Projekt hatte dann zum Ziel gehabt, dass diese dezentralen FIS-Dienste aus Bremen, aus München, dann nach Langen zentralisiert werden und somit dann für den gesamtdeutschen Luftraum FIS aus Langen angeboten wird. Die Piloten werden es wahrscheinlich auch kennen. Das Rufzeichen hat sich geändert. Also genau. Jeder, der heute noch im Bremer Bereich fliegt und mit Bremen Information anruft, schuldet eigentlich einen Kastenbier nach Langen.
Das ist wunderbar.
Gerade bin ich dabei.
Lecker. Ah, müsste ich, glaube ich, auch den einen oder anderen noch. Genau. Hätte er was gesagt, dann hätte ich sie mitgebracht.
Am Anfang haben wir das tatsächlich noch durchgehen lassen. Ja, aber jetzt, wenn die Leute reinrufen, weil dann ist da auch oft die Frage, mit welchen Karten.
Ja, das stimmt.
Also, wenn die irgendwie die Frequenz lesen und dann da München Information zu stehen und dann mit München Information reinrufen. Nee, Kollege, das ist seit ein paar Jahren mittlerweile alles Langen. Vielleicht solltest du immer einen neuen Kartensatz besuchen.
Aber es war am Anfang halt wirklich so, das weiß ich selber und deswegen meinte ich das gerade mit dem Bier mitbringen. Wenn man halt zur Nordsee geflogen ist, ne, dann war das so Bremen und das war einfach so im Kopf.
Das stimmt, das. Ja. Also wie gesagt, am Anfang hatten wir da auch noch Karenzzeit, ja, aber mittlerweile die 11 Sektoren, die wir haben, ja, die werden mittlerweile alle von Langen bedient. Also mit 11 Sektoren meine ich auch 11 verschiedene Frequenzen, die werden alle von Langen bedient.
Okay.
Also ihr sitzt tatsächlich alle hier in Langen, alle FIS-Lotsen und das geht alles von hier, egal ob ich jetzt gerade bei Norderney gestartet bin.
Genau.
Das sitzt alles hier.
Genau, also du fliegst von Heringsdorf nach Freiburg und du machst einen Einleitungsanruf und
sprichst mit Leuten hier mit auf dem Leuten, Campus.
Die alle in einem Raum sind, obwohl du einmal quer durch Deutschland geflogen bist.
Okay. Gut, spannend. Welche Rolle spielen unsere Nachbarländer? Gibt es da noch vielleicht bestimmte Kooperationen, Absprachen, wie muss ich mir das vorstellen?
Also natürlich, wenn die Piloten den deutschen Luftraum verlassen, dann empfehlen wir denen, bei den jeweiligen Nachbarländern auf der Frequenz zu rufen. Mhm. Ja. Aber meistens ist es ja so, wenn man ins Ausland fliegt, hat man ja oft einen Flugplan gefeilt und hoffentlich ist dann der Flugplan auch so im System verarbeitet, dass die Kollegen auf der anderen Grenzseite dann auch eben schon informiert sind. Also wir sprechen nicht jeden Flieger ab, der über die Grenze fliegt. Also wir sagen dann einfach Contact Copenhagen oder Poznan Information oder wechseln Sie bitte nach Wien, also je nachdem, wo man eben ausfliegt. Aber so richtige Abspracheverfahren, dass wir da jeden Flieger durchtelefonieren, dafür ist auch die Kapazität einfach nicht da. Also das könnten wir gar nicht.
Okay, das heißt, da beschränkt ihr euch halt eigentlich wirklich dann auf den deutschen Luftraum.
Ganz genau.
Und gebt höchstens Informationen dann weiter, wie es dann weitergehen könnte.
Genau, ja.
Wenn man sich so deinen Arbeitsalltag mal vorstellt, wie sieht der ganz grob aus? Also sprich, wie beginnst du, wie lange machst du was, wie lange darfst du vielleicht auch nur was machen?
Ja, also wir haben eine Dienstzeit, die ist 8,5 Stunden. Und das ist aber eine Brutto-Arbeitszeit. Also ich arbeite nicht die 8,5 Stunden täglich an der Frequenz, sondern es sind die 8,5 Stunden, die ich quasi, meine Dienstlänge beträgt 8,5 Stunden. Davon ist dann ein gewisser Anteil Pause und Briefingzeiten. Und die maximale Zeit, die ich tatsächlich an der Position auf einer Frequenz, auf einem Sektor sitze, sind 3 Stunden am Stück.
Okay. Ja,
genau. Und das teilt sich dann eben, also wir haben am Tag immer 2 Pausen. Und dann kann man das dann eben ausrechnen. Man hat dann immer meistens 3 Arbeitsblöcke am Tag. Das wird dann immer von der Pause unterbrochen. Und meistens ist es auch so, dass man dann auch auf verschiedenen Arbeitsplätzen dann eingesetzt wird. Also ich fange meinen Dienst an, arbeite eventuell dann erstmal auf dem Düsseldorf-Sektor, habe dann meine Pause, komme dann wieder und arbeite dann auf dem Frankfurt-Sektor
zum Beispiel. Ah, okay.
Ja. Also man wird da, es ist auch für einen selber besser, wenn man ein bisschen Abwechslung einfach im Arbeiten hat, finde ich.
Und dann gibt es halt eine Übergabe an den Kollegen.
Ganz genau, ja.
Zwischendurch auch noch irgendwie eine Interaktion mit Kollegen oder Vier-Augen-Prinzip manchmal oder solche Sachen?
Also es ist nicht so wie im Bereich der FVK-Lotsen, also im IFA-Bereich. Die arbeiten ja tatsächlich an einem Sektor zu zweit. Also da ist ein geografischer Bereich, wird von 2 Kollegen bearbeitet. Der eine übernimmt die Telefonkoordination mit angrenzenden Sektoren, das ist so ganz grob die Aufgabe, und der andere funkt mit den Piloten. Bei uns ist es nicht so. Wir haben dieses Vier-Augen-Prinzip bei FIS nicht. Also wenn du auf einer Frequenz bist und da wirst du von einem FIS-Spezialisten betreut, das ist dann auch der Einzige. Also wenn der dann auch mal am Telefon ist, dann, wenn in der Zeit jemand reinruft, ist die Chance relativ groß, dass der FIS-Spezialist keine direkte Antwort gibt.
Okay. In welcher Zeit bietet ihr euren Service an?
Das ist unterschiedlich. Also im Sommer ist es von, ich rede jetzt über Local-Zeiten, das ist keine UTC-Zeiten, von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Und im Winter ist es von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends.
Mhm. Ja. Okay. Ja. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Flugbewegungen ihr pro Tag, pro Wochenende, pro Woche so verfolgt, bedient?
Ja, also wir sind so ein bisschen wie die Eisdiele. Ne? Die Eisdiele kann im Sommer...
Krasses Saisongeschäft.
Genau, die Eisdiele kann im Sommer so viel Eis verkaufen, wie geht, und im Winter hofft man auf Kundschaft. Das ist nicht ganz so extrem. Also wir haben natürlich im Sommer ganz klar unsere Hauptflugbewegung. Ja. An so einem typischen Sommerspitzentag sind es dann teilweise auf ganz Deutschland gesehen 3.500 Kontakte. Also 3.500 verschiedene Fluggeräte, muss man ja wirklich sagen. Da ist dann der Ballon dabei, da ist dann der Eurofighter dabei, der Ultraleichtpilot. 3.500 Kontakte ist so das Maximum, was wir an Verkehrsmenge an einem blauen Himmel über ganz Deutschland Tag in den Sommerferien am Wochenende oder über Ostern haben. Das ist so das Maximum, was wir haben. Ja.
Okay. Ja, Wahnsinn. Vielleicht noch eine Frage, aber das passt noch da ganz gut zu. Du hast eben gesagt, ihr googelt auch mal.
Ja.
Und was, glaube ich, alle schon mitbekommen haben, die fliegen und euren Service nutzen, ist, dass ihr auch telefoniert ja für uns.
Genau.
Was sind das so für Anfragen in der Regel? Da wird ja mal auf dem Turm angerufen irgendwo, ob irgendwas geht.
Genau.
Ist es für euch was ganz Normales oder wie darf man das als Pilot verstehen?
Also, das ist ein
Top-Service.
Ja, genau. Also, dass wir Anfragen bearbeiten, ist normal. Ja, das ist unser Job. Ja. Man muss dann immer unterscheiden zwischen der Güte und der Dringlichkeit der Anfragen.
Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ja.
Also, wenn jetzt jemand bei blauestem Himmel über Deutschland, ja, von der Ostsee bis an die Alpenkante, Castro sichten, ja, und ich habe 20 Flieger auf der Frequenz, und dann fragt mich einer nach dem Wetter in Frankfurt. Dann sage ich, sorry, unable. Aber das ist natürlich dann auch, also das ist dann wirklich die Frage, warum will er das wissen? Ja, also macht er das jetzt einfach nur, weil er es darf, weil er die Frage auf der Frequenz stellen darf? Ja. Ja, weil er es kann vielleicht, ja. Aber das ist dann sowas, was ich dann ablehne. Weil ich sage, nee, das hat jetzt keine hohe Dringlichkeit, ja. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Natürlich sieht das ganz anders aus, wenn das Wetter schlecht ist. Ja? Aber an so einem schönen Wettertag, dann ist das doch eine Anfrage, die ich dann auch ablehne. Oder was auch so ein klassisches Beispiel ist, wenn jemand durch eine Kontrollzone von einem nicht stark frequentierten Flughafen ist, ja? Also zum Beispiel jetzt Erfurt. Ja? Der Pilot stellt bei mir auf der Frequenz die Anfrage, ob er denn ich kenne mich jetzt geografisch in der Erfurter Kontrollzone nicht so gut aus, aber irgendwie über den und den Punkt, über die Straße, über den Fluss durch die Kontrollzone fliegen möchte. Und ob ich diese Anfrage dann an den Tower stellen würde. Mhm. Da sage ich dann auch meistens, gute Mann, gute Frau, hier ist die Towerfrequenz, einmal umschalten, einfach kurz selber fragen, die Kollegen weiß nicht. Ja, also das ist auch so eine Sache, da muss man auch ein bisschen abwägen. Ja, also was man bei uns anfragt und was man vielleicht auf einer nicht so hoch belasteten Frequenz gerade am Wochenende woanders tut.
Also im Grunde, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, Prinzip gesunder Menschenverstand.
Ganz genau.
So ein bisschen, ja, halt auch. Ne? Also was, da selber mal ein bisschen nachdenken, was ist jetzt angebracht, was ist nicht angebracht.
Genau. Ja.
Und wenn es angebracht ist, dann kann man auf euch zählen. So nehme ich das jetzt mal mit.
Ganz genau, ja.
Wir kommen ja gleich zu noch weiteren Details der Flugphasen und euren typischen Aufgaben, die auch fast jeder kennt, noch mal ein bisschen im Detail. Aber ich glaube, der Fritz möchte jetzt erstmal von dir noch so ein bisschen wissen, wie so ein typischer VFR-Flug eigentlich so abläuft.
Richtig, genau. An der Stelle gerade nochmal ein herzliches Dankeschön an die Abteilung FIS fürs Telefonieren und fürs Googlen. Stellvertretend für alle VFR-Piloten.
Ja, also ja, ich glaube, definitiv.
das ist echt ein super Service.
Ja.
Christopher, genau. Lass uns doch mal so einen Flug von A nach B durchgehen. Ich springe jetzt in meine Piper rein und jetzt sause ich mal irgendwo hin. Du bist jetzt mein ganz persönlicher FIS-Lotse. Wie sieht der perfekte und ordentliche Einleitungsruf bei der Langener Information aus?
Also der allererste Punkt, der eigentlich für uns schon viel Kapazität kostet, ist, wenn jemand reinruft und dann direkt seinen ganzen Samen auf einmal losführt. Also Calls rein und dann geht es direkt weiter. Also wichtig ist erstmal warten, Calls rein und langen Information antworten lassen. Das ist immer die erste Sache, weil man das denken viele Piloten vielleicht, wir müssen ja alles irgendwie mitnotieren. Also den kompletten Initial Call müssen wir irgendwie mitschreiben. Und wenn jemand einfach reinruft in die Frequenz und direkt anfängt, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, das alles mitzuploppen. Ja? Deswegen sage ich immer, guter Mann, gute Frau, einmal kurz das Rufzeichen, dann einmal die Chance mir geben, das aufzuschreiben und dann am besten Flugzeugtyp, Departure, Destination, aktuelle Flughöhe, bitte Verkehrsinformation.
Okay. Das war's. Entschuldigung, wie stelle ich mir das jetzt vor? Sitzt du mit einem Blatt Papier da und schreibst dir das Callsign auf oder haut dir das in den Rechner rein?
Also mittlerweile sind wir auch tatsächlich im 21. Jahrhundert angekommen. Bis vor kurzem war es tatsächlich so, dass wir das Ganze noch auf analoge Flugstreifen mit Kuli notiert haben.
Okay.
Vielleicht war der ein oder andere auf der Aero gewesen. Da hatten wir mal so ein klassisches Streifenboard, wo wir wirklich alles per Hand mal aufgeschrieben haben und auch mal als Simulator gezeigt haben. Mittlerweile haben wir einen Touchscreen-Bildschirm, wo wir alles digital mit so, ich sag mal, so einem Samsung S-Pen, vielleicht kennt man den, das sind diese, oder für Apple gibt es die, glaube ich, auch, diese Grafikstifte.
Ja. So ein Stylus. Ja.
Genau, so ein Stylus. Dass da haben wir einfach ein System, wo wir relativ schnell dann die wichtigsten Informationen aus diesem Initial Call aufschreiben. Und ich sage auch wirklich die wichtigsten, weil ob jetzt der Kollege an der Aral-Tankstelle vorbeifliegt und dann irgendwie außergewöhnlich noch Sightseeing über dem Sportplatz macht lokal, das ist mir eigentlich relativ egal. Also mir geht's Start, Zielflugplatz und vielleicht noch irgendwas Außergewöhnliches, wenn seine Route grob von diesem eigentlich antizipierten Kurs abweicht. Mhm. Ja, das sind so die Punkte, die für mich relevant sind, wenn ich komme.
Okay. In diesem Zusammenhang die Frage, es besteht das Gerücht oder ist, ihr wünscht euch eigentlich den ICAO-Code. Also ich fliege nicht von Aschaffenburg nach Hinterkleckersdorf, sondern ich fliege von Echo Delta Foxtrot Charlie nach Echo Delta X-Rec Quebec.
Oder ja. Also grundsätzlich ICAO-Code ist immer super.
Cool.
Ja, das ist immer, da bist du immer safe. Ja. Aber Egelsbach, den ICAO-Code kennen bei uns alle. Ja. Das heißt, man muss immer da auch so ein bisschen abwägen. Was ist auf jeden Fall bekannt? Was hört man täglich auf der Frequenz? Wo gibt es eventuell sehr viel VFA-Flugverkehr hin? Ja. Da kann man sich dann auch einfach den ICAO-Code sparen und man kann einfach den Klarnamen sagen. Das ist gar kein Problem.
Aber du würdest schon sagen, wenn man es jetzt wirklich auch sich vornehmen will, dann ist ICAO-Code immer besser.
Ja, kann man sehr gerne machen. Ja. Was man da nicht machen soll, man soll nicht sagen, ich fliege von Echo Delta Foxtrot Echo und dann irgendeinen französischen Flugplatz, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe und dann da einfach nur den Klarnamen sagen. Also da ist das wirklich so, wenn dann komplett ICAO-Code oder wie gesagt,
durchgängig dann.
Genau, was man halt kennt in Deutschland, was immer angeflogen wird, da kann man den Klarnamen sagen. Ja.
Ja. Ich glaube, wenn du mit so einer Nummer kommst, mit einem französischen Rufnamen, dann kriegst du auf dem Bildschirm gleich mal das rote Fadenkreuz gesetzt.
Kriegst du sofort erstmal einen Fleck.
Schade.
Feature Request.
Es kommt meistens ein QNH von euch für uns. Und dann kommt der Squawk. Die vier Zahlen, diese vier magischen Zahlen. Was versteckt sich hinter diesem Code? Weil ich weiß, wenn ich hier im Frankfurter Raum unterwegs bin, ist es meistens immer die 4450. Wie funktioniert dieses System, dass ihr uns da auseinanderhalten könnt? Wie läuft das?
Also der Code ist frequenzspezifisch. Also vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, sobald er die FIS-Frequenz wechselt auf eine andere FIS-Frequenz in Deutschland, gibt es einen neuen Code, also einen neuen Transponder-Code. Und das funktioniert so, dass wir auf unserem Radar einen Filter hinterlegt haben. Also wenn ich jetzt wie deinen angesprochenen Frankfurt-Sektor arbeite, ja, die 119.150-Frequenz, du rufst rein, bist gerade in Aschaffenburg gestartet und dass ich dich dann bei mir auf dem Radar in meiner Farbe in schwarz dargestellt bekomme, funktioniert mit dem Filter 4450. Also das System bei uns erkennt dann, okay, der Pilot hat die Anweisung bekommen, hat den Squawk entsprechend eingedreht Das ist quasi einfach nur ein Computerprogramm. Das erkennt dann die 4450 und stellt dann den Flieger in schwarz dar.
Färbt dich ein, ja.
Und somit sehe ich dann alle Flieger in schwarz, die bei mir auf der Frequenz sind, eindeutig auf meinem Radarbildschirm.
Ah.
Ja.
Gar nicht so schwer, ne, wenn man es mal weiß.
Nee, es kommt halt manchmal immer mit Fliegerkollegen darüber spricht, ja, wieso kriegt nicht jeder seinen Code?
Ne? Genau, deswegen Unterscheidung haben wir ja durch den Mode Sierra. Also wir können ja den Mode Sierra auswerten. Und Mode Sierra ist ja dann eindeutig. Mhm. Ja. Und selbst wenn der Flieger keinen Mode Sierra hat, wir können uns den auch im Freetext labeln. Also wir können uns da selber einen Rechtsklick drauf machen auf das Radarziel.
Okay.
Wenn jetzt einer keinen Mode Sierra hat, dann kann ich mir da auch ein lokales lokales Rufzeichen quasi dran schreiben. Das geht auch.
Okay.
Ja. Aber Mode Sierra ist ja eindeutig und der Gruppencode ist einfach nur dafür da, dass der FIS-Spezialist sieht, welche Flieger auf seiner Frequenz
sind. Das sind meine.
Ja, genau.
Okay. Oh, eine TMZ. Überraschung.
Genau.
Ist in der Flugvorbereitung gar nicht aufgetaucht. Jetzt bin ich bei dir auf der FIS-Frequenz. Normalerweise muss ich ja jetzt einerseits die Frequenz monitoren und ich muss den Squawk eindrehen. Ganz oft ist es jetzt aber so, dass ihr uns Piloten auch sagt, ihr könnt bei uns bleiben, Sie können bei mir bleiben. Was versteckt sich dahinter?
Das sind tatsächlich tagesaktuelle Absprachen mit dem jeweiligen Radarsektor. Also wir haben immer morgens quasi Absprachen mit den Radarsektoren, wie wollen wir es heute machen.
Mhm.
Und da ist es dann tatsächlich so, dass die, Dortmund, Paderborn, diese TMZs, die so im Bereich NRW liegen, da ist es meistens so, dass wir von den FVK-Lotsen das okay bekommen, dass alle Flieger in der TMZ Paderborn oder Dortmund eben dann bei uns bleiben können. Und das ist auch so ein bisschen historisch gewachsen. Also die Arbeitsweise der Lotsen ist dann eben in der Kontrollzentrale Langen. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass meistens die TMZs, die in der Kontrollzentrale oder im Bereich der Kontrollzentrale Langen sind, dass da die Flieger auf der FIS-Welle bleiben können. Ja.
Genau, in Paderborn hatte ich das, genau, habe ich das immer.
Genau, und im Bereich der München FIA, also da, wo die Kontrollzentrale München zuständig ist, da haben die Lotsen eben eine bisschen andere Arbeitsweise. Da ist es so, dass die Flieger das TMZ-Verfahren anwenden sollen. Ja. Und deswegen gibt es da immer tagesaktuelle Absprachen. Wenn wir quasi den Release uns einmal morgens geholt haben von den Kollegen, die Paderborn arbeiten oder die Dortmund arbeiten, dann heißt es dann, okay, ihr könnt die Flieger in der TMZ behalten. Wenn was ist, rufen wir euch an. Wir wissen ja anhand des Squawks, auf welcher Frequenz der Flieger gerade ist.
Also keine allgemeingültige kein allgemein gültiges Prozedere in Deutschland, sondern, ja, wie du sagst, tagesabhängig, vielleicht auch so ein bisschen nach Verkehr.
Ganz genau.
Das heißt aber letzten Endes für Piloten, sie müssen schon dann bei euch fragen,
richtig,
wie sieht es heute aus?
Genau. Hier. Also es ist keine allgemeine, ich nenne es jetzt mal Freigabe, dass es immer so ist, dass die Flieger in der TMZ Paderborn auf der FIS-Frequenz bleiben können. Das ist damit nicht gesagt. Also es ist tatsächlich so, jeden Tag
meistens,
holen wir uns diese, ja, genau, holen wir uns diese Erlaubnis, dass die Flieger innerhalb der TMZ bei uns auf der Welle bleiben.
Okay.
Ja.
Mhm. Frei nach dem Motto, wer fragt, bekommt Antworten.
Ganz genau.
Ja. Ja. Super. Luftraum Charlie. Ha,
immer hatten wir ja eben schon so leicht.
Mega Thema, immer bei uns VFR-Fliegern in der allgemeinen Luftfahrt. Was ist die beste Vorgehensweise, wenn ich eine Freigabe haben möchte für Charlie? Wie war das jetzt so in Corona-Zeiten? Ich glaube, es gab von der DFS zwischenzeitlich ein Notam, dass es hieß, also Durchflug oder Überflüge von Frankfurt Kontrollzone wird nicht mehr gemacht, weil auf einmal irgendwie aus ganz Deutschland alle GA-Flieger ankamen und sagten, jetzt geht's über
ich
Frankfurt.
Ich weiß nicht, wie viele Low-Passes wir in Frankfurt gemacht haben,
oder?
Also ich hatte so viel Ultraleicht-Formation-Anflüge auf Frankfurt wie im Frühling und Frühsommer 2020 hatte ich sehr, sehr selten, ja.
Wahnsinn. Aber ja, was ist Best Practice? Also ich möchte jetzt hier raus. Gut, jetzt haben wir viel Charlie hier um Frankfurt rum.
Ja.
Wie kommuniziere ich am besten mit meinem FIS-Lotsen, dass es klappen kann? Klar, natürlich, Verkehrsaufkommen ist auch ein
ganz
Faktor.
Genau. Also frühzeitig nachfragen ist immer das Wichtigste. Mhm. Also oft ist es so, dem Piloten fällt dann 3 Meilen vor der Luftraumgrenze ein. Ah, Mist, hier ist ja so ein großer Verkehrsflughafen.
Trichter.
Nee. Kann ich da mal schnell durch? Ja, und dann gibt es meistens die Antwort vom FIS-Spezialisten, Achtung, ich muss mir erst die Freigabe holen. Ja, nur weil sie auf einer Flugsicherungsfrequenz sind, heißt nicht, dass sie überall durch dürfen. Ja, und dann ist es teilweise so, dass die Flieger dann eben vor der Luftraumgrenze auch mal kreisen müssen. Ja, also deshalb frühzeitig anfragen. Ja, frühzeitig heißt dann aber auch nicht, wenn ich durch den Charlie-Luftraum will, dass ich das dann schon, also in Nord-Süd-Ausrichtung, dass ich das schon bei Kassel tue. Ja, sondern da auch wieder so 10 Minuten vorher, bevor man die Luftraumgrenze erreicht, hier, ich würde gerne in der Höhe, auf der Kurs, auf dem Kurs durch den Luftraum fliegen. Wäre das möglich? Auch präzise sein. Das ist nämlich ganz wichtig.
Ja. Allerdings, da möchte ich vielleicht kurz nachfragen, manchmal, so empfinde ich das im Flug, wenn man hochfliegen will, dann tut man das ja, man braucht was für einen Aufstieg, wir haben ja kleine Flugzeuge, das dauert ja. Und dann ist man da oben und dann will man da oben auch bleiben und dann muss man eigentlich schon relativ früh fragen. Ne? Und das ist dann so ein Alltagsding, wo man dann sagt, so, na gut, okay, wie ist denn die Chance heute, hört man dann häufig. Ne?
Da ist dann das Problem, dass das Verkehrsvolumen, wenn jetzt ein kleiner Flieger auf dem Charlie-Luftraum von Frankfurt zufliegt, in dem Moment vielleicht passt, aber bis der Flieger dann tatsächlich an der Luftraumgrenze ist, sieht das Final in Frankfurt schon wieder ganz anders aus. Ja. Das heißt, da muss man dann eben eine gewisse Flexibilität den Lotsen vom FVK-Bereich eingestehen, dass die das nicht 20 Minuten oder 25 Minuten vor Einflug in den Luftraum entscheiden können. Ja. Das ist dann meistens so eine Sache, 10 Minuten, dann gibt es ein ungefähres Verkehrsbild, was dann da sein wird an Anflügen nach Frankfurt. Und dann guckt man dann eben, ob die Delta-Eco-Maschine irgendwo damit reinpasst. Ja. Da wird es jetzt auf die Schnelle keine Lösung geben, wo man sagen kann, okay, der Flieger startet im Sauerland und weiß dann schon nach seinem Start, er kann durch den Charlie-Luftraum von Frankfurt Richtung Stuttgart fliegen. Das funktioniert leider nicht.
Ja. Gut, dann ist auch da wieder ein bisschen Thema, ne? Natürlich eigene Flugplanung, immer einen Plan B in der Tasche haben.
Genau, und, ja. Ja.
Muss halt mal ein bisschen rauf, runter.
Ja. Klar.
Je nach Wetter, genau. Ich komme an meinem, so langsam an meinen Zielflugplatz, bin jetzt noch so fröhlich pfeifend am Rumdescenden und jetzt merke ich auf einmal, oh, Norderney, alle wollen nach Norderney, ganz Deutschland ist auf Norderney, jetzt komme ich bei euch aus der Frequenz nicht raus. Und ich merke das bei mir persönlich, ich werde dann immer so ein bisschen hektisch, wenn ich irgendwo nicht rauskomme, weil ich möchte bei euch nicht zum SAR-Fall mutieren. Hast du einen Tipp, einen Trick, was man macht? Wahrscheinlich sagst du jetzt noch früher abmelden, ne?
Das wäre die einfachste Variante. Mhm. Das ist halt auch immer wieder so eine Sache, wie früh macht man das? Weil man will ja dann auch möglichst lange noch quasi auf unserem Radar bleiben, ja, ohne irgendwie mit 7000 durch die Gegend fliegen zu wollen. Ja. Da gibt es dann vielleicht auch die Möglichkeit, das Ganze dann übers AIS oder vielleicht auch über den Infoplatz in Norderney zu machen. Ich weiß nicht, wie flexibel die Kollegen da sind oder wie deren Workload an so einem Tag aussieht. Ja. Aber es wäre uns schon sehr, sehr wichtig, dass dieser Abmelderuf bei uns durchkommt. Ja. Weil man muss sich das ja so vorstellen, an so einem schönen Samstagvormittag, wenn alle Richtung Nordseeinseln möchten, ja, dann ist das ja nicht nur, sind das ja nicht nur 2-3 Flieger, die wir da betreuen, sondern das sind dann bis zu 30 Luftfahrzeuge, die irgendwie unter unserer Aufsicht, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, irgendwie fliegen. Ja. Und da den Überblick zu behalten, ist schon nicht so einfach. Das heißt, wenn dann einfach jemand geht, ohne sich abzumelden, fällt das vielleicht auch in dem Moment noch gar nicht auf. Sondern da wird dann immer erst vielleicht bei der Ablösung, wenn der Kollege dann den Arbeitsplatz übernimmt, was ist eigentlich mit dem? Ist der jetzt auf Norderney gelandet? Auf dem Radar sehe ich ihn nicht mehr. Und dann fängt bei uns die Arbeit an. Ja, also da wäre es tatsächlich gut, dass man dann auch nicht einfach die Frequenz verlässt. Also man sollte schon auf die Bestätigung von FIS warten. Ah, okay, bei FIS ist angekommen, ich verlasse die Frequenz. Weil viele machen es dann auch so, wenn sie einmal nicht durchkommen, dass sie dann sagen, hier, tschüss, ich bin weg. Ist mir jetzt egal, ob ich jetzt eine Antwort von FIS bekommen habe oder nicht. Da sollte man sich vielleicht einen Ticken Mühe geben, sage ich mal, versuchen,
die
Rückmeldung auf jeden Fall durchzubekommen, weil das produziert bei uns im Nachgang sehr, sehr viel Folgearbeit, wenn dann eben so eine Karteileiche bei uns noch im Board, also das ist quasi das System, womit wir arbeiten, wenn da noch eine Karteileiche drin liegt, das produziert immer viel Folgearbeit. Das heißt, da wäre es schon gut, wenn dieser Abmeldeanruf reinkommt, Wenn es nicht gelingt, dann im AIS anrufen oder vielleicht über den lokalen Flugplatz versuchen, eine Meldung an die DFS zu geben. Ja, das wäre meine Empfehlung. Ist natürlich auch nicht immer umsetzbar, aber ja.
Also ich höre jetzt raus, ihr würdet jetzt nicht gleich auf den roten Knopf drücken.
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass wenn da einer seit 5 Minuten irgendwie weg ist, ja, normalerweise, wenn das dann auffällt, also wenn diese Karteileiche auffällt, weil die muss auch erstmal auffallen, dann wäre es so, wir würden bei Norderney anrufen. Mhm. Hier steht die Delta Echo, schlag mich tot bei euch am Platz. Dann heißt meistens, jo, der steht da, dann ist alles gut.
Okay. Ja.
Ansonsten, wenn er da nicht steht, dann wäre das eine Akte, die ich dann quasi an meinen Supervisor geben würde, der dann immer hinter uns sitzt, das ist dann so eine Art Schichtleiter. Mhm. Und dann heißt es dann, ja, bitte find mal heraus, wo der steht. Mhm. Es ist nicht so, dass dann direkt die SAR-Hubschrauber aufsteigen, sondern meistens ist es ja so, dass die Flieger irgendwo sicher gelandet sind.
Okay. Viele von uns nutzen euren tollen Service FIS. Manche rufen irgendwie nur rein, um zu fragen, ob EDR 97 Bravo aktiv ist. Andere nutzen das überhaupt nicht. Was ist denn so die Devise von FIS oder von der DFS für die letzten beiden genannten, die so selten bis gar nicht und überhaupt nicht auf eurer Frequenz sind?
Da würde ich auch wieder, das ist irgendwie so ein Durch, das zieht sich irgendwie durch unser Gespräch durch, dieses Thema gesunder Menschenverstand.
Ja. Merke ich schon, ja.
Also wenn ich bei FIS merke, dass ich 5 bis 10 Minuten brauche, überhaupt meinen Initial Call durchzubekommen, da muss man sich dann fragen, wie relevant ist es jetzt und wie viel Mehrwert bietet mir quasi die Betreuung durch FIS an diesem Tag noch. Ja? Weil was das ja heißt, diese 5 bis 10 Minuten, war der FIS-Spezialist mit irgendwas anderem beschäftigt. Er hat andere Initial Calls aufgenommen, ja, er hat telefoniert. Ja? Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da bleibt auch dann manchmal gar nicht so viel Zeit, aufs Radar zu gucken. Ja? Das ist dann wirklich so eine, ja, Sache, dass man versucht, jede Verkehrsinfo zu geben, die man sieht. Ja? Aber wenn ich am Telefon bin, wenn ich gerade was am Notieren bin, kann ich nicht ständig aufs Radar gucken. Ja? Das ist immer so ein bisschen das Problem. Wir freuen uns natürlich immer über Kundschaft auf FIS. Ja? Und wenn die Frequenz frei ist, gerne reinrufen, ist gar kein Problem. Aber die Sache ist dann immer, wie viel Mehrwert habe ich dadurch, unbedingt einen Initial Call durchzubekommen, um dann einen Flug von Ebelsbach nach Aschaffenburg durchzuführen. Ja? Und also ich habe 10 Minuten probiert, den Initial Call reinzugehen und lande dann schon wieder in drei. Okay, ja? Das ist dann immer so ein bisschen, ja, da sind wir wieder bei diesem gesunden Menschenverstand.
Das ist ein bisschen für den Arsch, gell?
Genau. Ja, das ist halt auch so ein Thema. Ne? Diese Kurzstreckenflüge, Betreuung durch FIS, ja, also wenn man die Arbeitslast bei uns am Wochenende sieht, ja, und dann sich denkt, ah, okay, jetzt den Flug Ebelsbach reiche ich halt, da will ich jetzt auch nochmal 3 Minuten auf der FIS-Frequenz verbringen, ja, dann ist natürlich anhand der also da hat man quasi mehr Zeit wahrscheinlich mit Initial Call und Abmeldung gehabt, als mit dem Flug an sich, wenn jetzt mal überspitzt. Ja.
Dann eigentlich nur monitoren,
ja. Weil
das hilft dann auch.
Ja, ne? Genau.
Also ich finde, so auf längeren Flügen, aus meiner persönlichen Erfahrung ganz heraus, genau. So längere Flüge, ab einer halben, dreiviertel Stunde aufwärts macht es eigentlich Sinn, bei euch auf der Frequenz zu sein. Das macht dann auch Spaß, weil dann kriegt man auch viele Infos.
Ja.
Und es treibt auch teilweise auch den Puls höher, wenn man Primärziele genannt bekommt. Ne? So 2 Meilen von links nach rechts.
Meistens auch Segelflüge.
Richtig, ja. Sehr spannendes Thema.
Definitiv, ja. Aber es ist halt natürlich schon, weil es gibt definitiv ja die Aussagen von Leuten, ich melde mich immer an, weil es ist halt safe. Ne?
Ja.
Das kann man nicht so pauschal sagen.
Ich würde sagen, es ist ein zusätzliches Sicherheitsnetz, aber das Netz, es ist kein...
Das muss ich auch erstmal aufspannen.
Genau, richtig. Und wenn man merkt, dass die Arbeitslast schon so hoch ist, dann ist es eben so, dass man Verkehrsinfos vielleicht dann nicht so perfekt geben kann, wie man es eigentlich gerne gemacht hätte. Ja, also blöd gesagt, ich schreibe einen Initial Call auf, in der Zeit kann ich nicht aufs Radar gucken, dann gucke ich hoch aufs Radar, da sind 2 Opposites, same level, ja, und dann sage ich was, ja, aber ich hätte es vielleicht auch gerne 2 Mal früher gesagt, ja, und das ist dann immer eine Sache, die Möglichkeit, Verkehrsinfo zu geben, reduziert sich einfach, je mehr Frequenzbelastung da ist. Das muss man so aus Pauschalaussage einfach hinnehmen.
Ein Stichwort, was gerade noch gefallen ist, was mir noch einfällt, Stichwort EDR.
Ja.
Gibt es da noch, weil das ist ja auch so ein Klassiker, ne?
Ja.
So,
ja,
das ist, total. Hast du ja zu Recht gesagt, manche rufen ja nur rein, hier EDR, hast du nicht gesehen. Gibt es da noch ein paar Best Practices aus eurer Sicht oder wie man für alle das Leben ein bisschen angenehmer machen kann?
Ja, also wenn man nach einer EDR fragen möchte, dann bietet es sich an, gerade die beliebten, sage ich jetzt mal, es gibt da so ein paar beliebte, jetzt gerade Richtung Nordsee hoch. Ost,
ja, genau. Da, ja.
Und da ist es so, dass ich die Fragen auf der Frequenz teilweise im Halbminutentakt beantworte, und zwar dieselben Fragen. Ja. Und wenn der Pilot vielleicht mal einfach 3 Minuten nach Start die Frequenz monitort, kann es sein, dass bei viel Verkehr seine Frage irgendwo schon mit dabei ist.
Ja. Kommen wir mal zum auch noch einem brisanten Punkt, Thema Wetter.
Ja.
Auch da habe ich es erlebt, dass ihr wertvolle Infos gebt. Was würdest du sagen, was kann ich als Pilot mit euch im Ohr von euch erwarten, aber was kann ich auch nicht erwarten?
Ja, also wir sind keine Kachelmänner.
Gut, dass du es sagst. Ja.
Wir können nicht Wettervorhersagen geben. Ja. Ich habe teilweise die Situation, der Kollege startet in Egelsbach und will nach Helgoland fliegen. Und dann heißt es ja, wie sieht denn das Wetter auf der Strecke aus bis nach Helgoland? Kurz nach dem Start in Egelsbach. Da sage ich mir mal, guter Pilot, hast du dein Wetterbriefing gemacht? Fragezeichen. Ja. Was wir gut können, ist die aktuelle Situation zu beschreiben, wie das Wetter aussieht. Ja. Wir können auf alle Wetterstationen des DWD zugreifen in unserer Datenbank, alle Metas von allen Flugplätzen abrufen. Wir haben ein System, das zeigt uns Niederschläge und Gewitteraktivitäten an. Ja. Aber das ist, wie gesagt, immer nur eine Situation zu beschreiben. Und da ist es auch wieder so, je konkreter die Frage ist, desto besser. Also wenn mich jemand fragt, der nach Egelsbach fliegt, wie sieht denn das Wetter zwischen der Metro VOA und dem Flugplatz Egelsbach aus? Und ich kann da klar antworten, da ist gerade Gewitter. Dann ist es eine Aussage, weil ich das sehe auf meinem System, dass da gerade Gewitter ist. Ja? Wenn er mich dann fragt, wenn er jetzt in Heringsdorf oder in Berlin gestartet ist und mich dann fragt, wie würde das Wetter aussehen zwischen der Metro VOA und Egelsbach, wenn ich dort lande, dann ist für mich diese Antwort natürlich wesentlich schwieriger zu geben, eigentlich unmöglich zu geben.
Ja. Okay. Gibt es Situationen, wo du sagst, Mensch, der sollte eigentlich lieber unten sein, beziehungsweise gibt es Situationen, an die du dich zurückerinnerst, wo du sagst, puh, da ist aber jemand nebenher geflogen mit Flügeln, aber...
Du meinst jetzt von der Proficiency am Funk oder was?
Ja, ich sag mal, ich könnte mir das vorstellen, dass du natürlich auch, du kriegst ja so Situationen, das kriegen wir ja alle mit, die auf dieser Frequenz sind.
Ja.
Und dann denken wir uns manchmal, das ist alles nicht so gut, was da gerade so zu hören ist.
Also manchmal hapert es schon so an den Basics der Luftraumstruktur, die wir so in Deutschland haben. Ja, also oftmals will dann jemand durch eine Kontrollzone fliegen in Flugfläche 8,5 und er schaltet jetzt mal zum Tower um, weil das ist ja das Business vom Tower und so.
Okay.
Also da so diese Grundstruktur der Luftraumarten in Deutschland, da ist es doch schon manchmal erschreckend, wer da alles im Flugzeug sitzt.
Mhm. Ja. Umso wichtiger, dass wir da dann auch nochmal eine Sendung machen.
Genau.
Ja.
Ich würde gerne noch mal gerade den Schritt zum Wetter zurückgehen, weil du gerade sagtest, ihr könnt euch Wetterdaten ziehen. Legt ihr euch das als so als Ebene auf euren Radarbildschirm drauf oder läuft dieses Wetterradar immer mit bei euch?
Also es ist kein Wetterradar. Ja, es ist kein es ist ein Layer, den wir vom DWD bekommen, der auf unserem Flugsicherungsradar dargestellt wird. Ja?
Okay.
Es ist kein klassisches Wetterradar. Ja?
Mhm.
Und das kriegen wir auf unserem Radar dargestellt und das ist eben in verschiedenen Abstufungen. Also ich sehe dann leichten Niederschlag bis starken Niederschlag und eben auch Blitzaktivität.
Okay.
Ja.
Okay.
Hat es deine Frage jetzt beantwortet?
Das hat es beantwortet, ja, okay. Das wollte ich, weil ich habe jetzt gedacht, ich stelle mir das jetzt so vor, wie ich jetzt zum Beispiel Meteosat benutze, dass bei euch dann Wolken angezeigt werden und das nicht. Okay.
Nee, also es ist relativ, weil die wichtigste Information, die wir auf dem Radar sehen, sind ja die Luftfahrzeuge und die Luftraumstruktur. Mhm. Ja, und dieser Layer, der ist jetzt nicht so fein, dass ich sehe, ob das jetzt hagelt oder ob das jetzt schneit oder ob das jetzt Regen ist oder feuchter Dunst, sondern wir sehen Feuchtigkeit in der Luft angezeigt und wir sehen Blitzaktivität angezeigt.
Okay, alles klar. Ja. Und das ist ja auch schon für uns alle das Wichtigste, dass man dann eben sagt, fliegt man nicht in die Gewitterzelle.
Genau.
Macht ja Sinn. Ja. Okay.
Aber das ist halt auch wirklich mal, glaube ich, ganz interessant, auch so viele Details, die du jetzt auch schon so erzählt hast, so ein bisschen behind the scenes, weil das Verständnis natürlich deutlich erhöht auf der Pilotenseite, ne? Was bei euch geht, was nicht geht.
Genau.
Und daraus kann man ja auch Dinge, die du jetzt vielleicht gar nicht gesagt hast, Dinge weiter ableiten. Ne? Und ich glaube, das ist schon sehr interessant.
Ja. Spezialsituation. Jetzt machen wir mal mein Lieblingsszenario. Samstagmorgen. Der DWD hatte nur den blauen Stift für die GAFO-Gebiete in Deutschland zur Hand. Wir haben KAVOG. Wie bereitet man sich auf diese Super-GAU-Situation bei der DFS vor? Gibt es da ein spezielles Briefing morgens oder sagt man, ein Tag wieder ein Rauch?
Also Super-GAU ist es nicht. Also man muss sich einfach darauf vorbereiten, sehr viel zu reden an dem Tag. Okay. Und man ist dann auch einfach, wenn man dann irgendwie Dienst hatte, ist man dann auch platt. Ja, wenn man dann 3 Stunden ununterbrochen, also 3 Stunden am Stück ununterbrochen auf der Frequenz geredet hat, ist einfach anstrengend. Aber Briefing speziell dafür gibt es nicht, weil das ist ja keine Ausnahmesituation im Luftraum. Also wenn es jetzt irgendwie eine besondere EDR gäbe oder sowas in die Richtung. Aber wenn das einfach nur ein ganz normaler, schöner Sommertag ist, dann gibt es da kein spezielles Briefing für. Was ich immer morgens mache, ich habe in meiner Wetter-App nicht nur mein Zuhause drin, sondern die Orte, wo ich auch Lizenz habe, um FIS durchzuführen. Und dann gucke ich mir an, okay, bei mir zu Hause ist es schön. Ah, Mist, in Hamburg ist es auch schön. Ah, Mist, in Düsseldorf.
Und Mist. Mist. Ich muss viel reden. Das ist mal eine ganz andere Sicht auf eine Wetterkarte.
Wunderschön, die Sonne.
Und es ist dann aber so, dass wenn du dann zum Dienst kommst und bei uns in den Raum reinkommst, weißt du eigentlich schon, was los ist. Also wenn du morgen in den Raum, also wenn du sagst, du kommst an und sagst guten Morgen an alle und du bekommst wenig Antwort, weil jeder auf seinen Bildschirm guckt und auf der Frequenz gerade erzählt, da weißt du, okay, heute wird es ein anstrengender Tag.
Okay. Ja.
Und ja, Kaffee hilft auch. Kaffee ist bei uns, hat einen hohen Durchsatz. Ja.
Okay. Ja, halten wir gerade die Situation fest. Du kommst in den Raum rein, es kommt nichts zurück. Das heißt, wir sind kräftig am Kommunizieren. Welche Verhaltensregeln sollten wir Piloten in diesen Situationen an den Tag legen? Was würdet ihr uns oder was wünscht ihr euch dann von uns Piloten?
Also was wichtig ist, ist vielleicht erstmal ein Gefühl für die Frequenz zu bekommen, wo ich gerade reinrufen möchte. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Piloten dann quasi denken, ihnen gehört die Frequenz. Also so kurz nach dem Start, lange Information, wie ist die Delta Go Golf Tulip Papa, ohne nachzudenken, was denn, das war jetzt nicht an die Delta Go Golf Tulip Papa, falls sie zuhören sollte, das war jetzt einfach nur von mir aus dem Kopf ausgedacht. Also das Call ist wieder vergessen.
Poppler, jetzt komme ich.
Genau, also dieser Überfall der Frequenz. Man sollte starten und man sollte vielleicht mal 5 Minuten reinhören. Wenn man merkt, dass die Belastung sehr hoch ist, sollte man sich dann tatsächlich überlegen, okay, will ich jetzt heute den vollen Service haben, will ich nur nach einer schnellen EDR fragen. Ja? Weil dieses Ausblocken gegenseitig von Luftfahrzeugen, das ist dann auch immer so ein Problem. Weil dann wollen 2 Leute gleichzeitig was sagen und man versteht im besten Fall gar nichts davon. Ja? Das heißt, die Situation, wann es sich anbietet, reinzurufen, auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann es sich lohnt. Wenn ich auf der Frequenz höre, dass ein anderer Pilot nach einem Durchflug bei Charlie Frankfurt fragt und dann der FIS-Spezialist sagt, ich bin mal kurz am Telefonieren, danach dann seinen Einleitungsanruf reinzubringen in die Frequenz, das hat wenig Sinn, ja, weil wir sind am Telefon, wir können gerade nicht zuhören.
Was soll er machen? Ja.
Das heißt, so ein bisschen Gefühl für die Frequenz zu entwickeln. Was auch mittlerweile ein bisschen zur Unart geworden ist, ist das Thema NATO-Alphabet oder ICAO-Alphabet auf der Frequenz. Also wenn jemand startet und er sagt, er ist in EDWQ gestartet, Ja, EcoData Whisky Quebec, Gandakizé.
Also, okay.
Und das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke, nee, bitte nicht. Also ich bin einer der, also ich habe eine hohe Toleranzgrenze, würde ich sagen. Aber es gibt dann so ein paar Punkte, wo ich dann wirklich sage, nee, bitte das sich nicht angewöhnen auf der Frequenz. Ja, also dann bitte entweder einfach den Namen des Flugplatzes sagen als Klarname, ja, aber niemals einfach nur die Buchstaben auf der Frequenz verwenden. Das geht gar nicht. Ja.
No-go.
Ja.
Cool. Was können wir von unserer Seite als Piloten tun, um den Workload bei der FIS zu minimieren, trotz vieler Flugbewegungen? Also du hast jetzt gerade gesagt, auch mal ein bisschen Hirn einschalten, zuhören, monitoren und dann einfach mitnehmen. Also wenn ich in der Region Frankfurt unterwegs bin und das QNH wurde jetzt schon zweimal gesagt, dann sollte ich vielleicht nicht gerade nach dem QNH Frankfurt fragen. Ne?
Ganz genau. Ja.
Was würdet ihr euch sonst noch von uns wünschen, um entspannt aus dem Dienst rauszugehen?
Was auch mal so eine Sache ist, sind die Piloten, die quasi die Luftraumgrenzen oder die Luftraumstruktur bis zum absoluten Maximum ausreizen. Ja, also die Frage ist dann immer, okay, der Charlie-Luftraum geht bis zu der Höhe. Muss ich denn unbedingt in Flugfläche 9,9 fliegen? Ja, oder reicht es nicht 9,5 auch? Ja, das ist so eine Sache, wo ich mir denke, oder an der EDR lang fliegen. Das kann man alles machen. Ja, aber dann vielleicht kommt der Wind mal blöd von der Seite und dann ist man schnell in dieser EDR drin. Also bei der Flugplanung sich Gedanken machen, okay, so darf ich legal fliegen, ja, aber muss ich das auch? Also muss ich an jeder Kontrollzonengrenze, an jeder Grenze von Charlie-Luftraum press dran fliegen oder reicht es vielleicht auch irgendwie 500 Fuß tiefer zu fliegen? Ja, weil dann müssen wir nicht das Ganze immer monitoren, weil wenn man das zum Beispiel im Bereich des Feindes von Frankfurt macht, ja, und der Mount Charlie, also die Höhenanzeige, schlägt mal ein bisschen aus und rechnet dann hoch, da gibt es eventuell direkt einen TICAS, ja, auf dem Final. Und das sind so Sachen, das macht es für alle entspannter, wenn man da sich denkt, ach nee, komm, die 500 Fuß tiefer kann ich jetzt fliegen. Ja. Und das wäre ein Beispiel, was mir jetzt so spontan einfallen würde.
Ja. Das heißt, die Transponder-Höhenanzeige ist im Grunde auch für euch das Maß der Dinge in der Einschätzung der Situation und des Raumes
genau.
Und so.
Ganz genau.
Weil da gibt es ja auch Abweichungen je nach Eichung und
genau, ja.
GPS-Höhe, ja. Druckhöhe,
genau.
Transponderhöhe. Ja.
Ja. Okay. Ja. Das wäre also eine Sache, die ich wichtig fände. Ja, also muss man die Luftraumgrenzen bis ans Äußerste ausreizen?
Muss nicht sein.
Okay.
Ja. Bitte Verkehrsinformationen ist ja immer so für viele der Grund, bei euch auf der Frequenz zu sein. Was kann ich in diesem Fall von euch erwarten? Was kann ich auf gar keinen Fall erwarten? Und warum ist es manchmal nicht möglich, Verkehrsinformationen zu bekommen?
Ja, also was Verkehrsinformationen oder wenn ich auf der FIS-Frequenz bin, was das nicht automatisch heißt, ist, man sollte nicht aufhören, selber nach Traffic zu gucken. Absolut weiter gucken. Bitte weiter gucken. Weil, wie eben schon beschrieben, wir telefonieren, wir schreiben in den Reports auf. Das heißt, man darf bitte nicht den Anspruch haben, dass der Flug der einzige ist, um den wir uns in dem Moment kümmern müssen. Ja, das heißt, kein Flieger kriegt zu keinem Zeitpunkt die hundertprozentige Aufmerksamkeit des FIS-Spezialisten. Ja. Und da ist es dann eben so, an Tagen, wo es ganz, ganz viel wird, um diesen Anspruch gar nicht erst entstehen zu lassen, gibt es Kollegen, die bei uns dann sagen, Verkehrsinformationen nicht möglich.
Okay. Ja. Also präventiv, ja. Weil genau. Wirklich
genau.
Also, zu viel Workload.
Wenn man was sieht, dann sagt man auch was. Und wenn man dafür die Kapazität und die Zeit hat, sagt man was. Ja. Das heißt nicht, dass man böswillig keine Verkehrsinformationen mehr geben will, sondern es ist einfach nur die Ansprüche aufgrund der Verkehrsmenge bitte reduzieren und bitte verstärkt gut rauskommen. Ja, weil was das ja im Umkehrschluss heißt, Verkehrsinfo nicht möglich, es ist relativ viel los in der Luft. Ja. Das heißt, da ist es eigentlich besonders wichtig, gut rauszugucken.
Klar, ja, ja. Um einfach nochmal so ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen oder keine falsche Sicherheit
ganz genau
vorzukaukeln. Ja.
Also das ist auch wirklich nicht böse gemeint in dem Moment oder dass derjenige seine Dienstleistung nicht erbringen will, aber das ist an einigen Tagen einfach dann zu viel und man darf wirklich nicht diesen Anspruch haben als Pilot, dass man der Einzige ist, in dem Moment, der die hundertprozentige Aufmerksamkeit kriegt.
Okay. In dem Zusammenhang nur eine Verständnisfrage. Du fliegst jetzt um 18 Uhr Local Time an einem wunderschönen Sommerabend Kassel entlang. Hast drei Heißluftballone gesehen. Ist jetzt nicht viel los bei euch auf der Frequenz. Ja. Ist das hilfreich, wenn jetzt der Pilot sagt, liebe langen Informationen, hier an meiner jetzigen Position habe ich drei Heißluftballone gesichtet. Hilft euch das oder ist das dann so, dass ihr sagt, Mensch, wo steht der Bus mit den Leuten, die das interessiert?
Ja.
Das gilt vielleicht für allgemein auch,
ja,
für Reports, ja, von Piloten, die...
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Also du hast die in dem Moment an dem Ort in der Höhe gesehen.
Ja.
Ja. Für den nächsten Flieger, für die das relevant ist, könnte sich ja schon die Höhe geändert haben oder sind die schon ein bisschen weiter gedriftet, jetzt in dem Fall die Ballons. Mhm. Ja. Es heißt, es ist, ich nenne es jetzt mal nice to know, mhm, aber es ist nicht der Pirate, der jetzt die Flugsicherungsgeschichte verändern wird. Ja.
Okay.
Um es jetzt mal positiv zu formulieren. Ja.
Alles klar.
Gut. Weil wir arbeiten gerne mit gesicherten Informationen. Don't base control oder don't base flight information service on assumptions. Ja. Und dann einem anderen Pilot zu sagen, hier, ein Kollege von Ihnen hat vor 10 Minuten an der Stelle Heißluftballons gesehen. Ist auch wieder so eine Sache, ja, kann man sagen, aber die gesicherte Information ist es nicht. Ja. Deswegen kann man das gerne machen auf der Frequenz, wenn nicht viel los ist, aber es hilft dann nicht unbedingt dem nächsten Piloten weiter, der dann 10 Minuten später an derselben Stelle dann fliegt.
Okay,
ja,
gut.
Ich mache mal so ein kleines Fazit.
Ja.
Du hast es eben auch schon gesagt, wir haben viele Eindrücke bekommen für eure Arbeit hinter behind the scenes, sag ich mal. Und vieles läuft im Grunde auf oder in diesen Bereich rein, gesunder Menschenverstand.
Ja.
Wenn man selber einfach mal vorher sein Gehirn einschaltet, bevor man polternd in den Raum eintritt, sag ich mal, das ist auch so ein Klassiker, kann man eigentlich schon sehr viel auch verhindern und kann auch vor allen Dingen für alle das Fliegen sicherer und angenehmer machen bei der Nutzung auch von FIS und euch auch im Grunde die Zeit für die wesentlichen Dinge lassen.
Ja.
Wenn wir auf FIS sind, vergeht fast kaum ein Flug, wo man nicht auch irgendwas sehr, sehr Lustiges hört. Und wir haben wirklich auch schon herzhaft gelacht im Cockpit. Ja. Und zum einen, weil da wirklich skurrile Dinge ja auch passieren, das muss man also auch auf der Pilotenseite. Manche Dinge sind wirklich einfach auch noch total süß, nett, wie auch immer.
Ja.
Ich habe aber auch immer den Eindruck, dass die FIS-Crew auch immer sehr bemüht ist, finde ich, auch eine gewisse Prise Humor mit einfließen zu lassen.
Das stimmt.
Also das finde ich immer total super, weil das Ganze doch auch am Ende ja auch zu einer gewissen angenehmen Atmosphäre ja auch führt und
ja,
das Ganze auch nicht so bierernst daherkommen lässt. Und zum Schluss vielleicht, zum einen, haben wir noch was vergessen, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest? Und was war vielleicht dein lustigstes, skurrilstes, spannendstes Erlebnis bisher bei deiner Tätigkeit als FIS-Spezialist?
Also ich glaube, was die Arbeitserleichterung auf FIS angeht oder die Empfehlung an die Piloten, hat man, glaube ich, jetzt soweit alles gesagt. Ein spezielles Erlebnis hatte ich jetzt vor kurzem im Zusammenhang mit den Fluggebieten an der A. Und zwar waren wir da als FIS-Spezialisten auch im Einsatz. Und zwar lokal vor Ort am Flugplatz Bad Neuenahr, um die Flüge innerhalb der EDR, also vielleicht wer im Westen Deutschlands unterwegs war jetzt in den letzten paar Wochen,
da gab es eine Sonder-EDR.
Da gab es eine Sonder-EDR, speziell über den Bereich des Ahrtals.
Ja.
Und da waren wir als FIS-Spezialisten tatsächlich unterwegs und haben am Flugplatz Bad Neuenahr quasi Local FIS gemacht für den Einsatz der Polizei und Rettungshubschrauber, der Bundeswehr und des ADACs, die da eben unterwegs waren in dem Ahrtal. Das war dann quasi FIS für einen ganz, ganz kleinen Radius angeboten haben. Da gab es dann eine spezielle Frequenz für. Und das war jetzt so in meinen FIS-Jahren, natürlich, weil man da auch mal an einem Flugplatz gesessen hat und der Bundeswehr-Heli vor einem hergeflogen ist, war schon so das Besondere. Natürlich war das alles im Zusammenhang von etwas sehr Traurigem, ja, aber es war natürlich auch ein Einsatz, wo man dann denkt, okay, man kann ein bisschen...
Kann mit seinen Fähigkeiten helfen.
Ganz genau, ja.
Ja, spannend. Ja. Genau, die Sonder-EDR, das hatten wir auch gesehen bei uns. Das ist ja nicht ganz so weit aus Ostwestfalen, wenn man jetzt so in Fliegerdimensionen denkt. Und ist eine spannende Geschichte auch dahinter wieder. Ne?
Ja, das, genau.
Wusste ich zum Beispiel auch so nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Ne?
Also, genau, also das war jetzt wirklich in meinen letzten Jahren war das so das Highlight. Mhm. Auch wenn es ein trauriges Ereignis war.
Nee, ich glaube, das versteht schon jeder, wie das gemeint ist. Ja. Ja, super. Vielen herzlichen Dank an dich, dass du uns mal wirklich so hast tief reingucken lassen. Und ich denke, ich hoffe, dass der eine oder andere Hörer da auch was mitgenommen hat und dass es er sich beim nächsten Mal, wenn er sich bei euch anmeldet, an das eine oder andere auch erinnert. Ganz recht herzlichen Dank.
Ja.
Frau Otterbein noch einmal. Sie haben ganz am Anfang schon das Wort gehabt und sollen es auch zum Ende nochmal haben. wie gesagt, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit hier heute. War wirklich ein schöner Einblick und eine gute Möglichkeit, viel zu erfahren. Möchten Sie unseren Hörern auch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben?
Also erstmal freue ich mich auch über die Inhalte, die der Christoph hier so toll vermittelt hat. Für uns ist es ja ganz wichtig, zum einen natürlich unsere Kunden, unsere IFA-Kunden, unseren gesetzlichen Auftrag da zu erfüllen. Ne? Aber zum anderen ist es auch einfach toll zu sehen, dass wir junge Kollegen haben, die mit viel Spaß bei FIS da auch die allgemeine Luftfahrt bedienen. Und es ist ja auch wichtig, dass das sicher funktioniert. Ja, und wenn wir hier mit dem Podcast da auch ein bisschen zu beitragen können, finde ich das ganz toll. Ich möchte zum Schluss nochmal von einer Veranstaltung berichten, die wir in den letzten Jahren immer im November hier in Langen auf unserem schönen Gelände veranstalten. Das ist der Pilotentag. Das fand immer in Präsenz statt. Leider geht das eben wegen Corona jetzt schon im zweiten Jahr nicht mehr. Aber wir ersetzen das durch ein virtuelles Format. Und da wird voraussichtlich Anfang Mitte November, die genauen Daten liefere ich gern noch nach, werden Präsentationen zu allgemeinen spannenden Themen für BFA-Piloten, Awareness-Themen und so die Fragen, die wir eben auch durchgegangen
sind. Luftraumstruktur.
Genau, das Thema Luftraumstruktur und so weiter. Drohnen.
Genau, Drohnen, das Wort
fehlt schon. Ganz spannende Themen haben wir dabei. Die werden wir dann virtuell, also in Präsentationen zeigen bei YouTube. Und vielleicht interessiert es den einen oder anderen Zuhörer. Wir würden uns freuen.
Ja, ganz recht herzlichen Dank auch dafür den Hinweis. Ich denke, das ist auf jeden Fall interessant. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, Fritz.
Ja, ich darf mich auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Frau Otterbein. Chris, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war der längste Interviewtermin, an dem wir gearbeitet haben. Das waren 6 Monate und am Schluss sind wir ganz altmodisch mit dem Auto hergekommen.
Ja, aber super.
Ei, läuft, gell? Wenn es läuft, läuft es, gell, wie der Hesse sagt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich möchte an dieser Stelle auf unsere Shownotes verweisen. Wir setzen alles Wichtige für euch unten in die Shownotes rein. Ich möchte an den Telegram-Kanal und an die Gruppe nochmal erinnern. Es wird langsam mehr, es wächst stetig. Wir haben eine Internetseite, da könnt ihr die Folge natürlich auch hören. Und wir haben eine Facebook-Seite. Und bitte ganz wichtig, die Bewertung mit den 5 Sternen auf Apple iTunes. Wir wollen an dieser Stelle auch erwähnen, dass wir bereits eine E-Mail von Apple bekommen haben, dass wir gerade am Wachsen sind und dass wir ziemlich nach oben schießen. Das ist natürlich euren tollen Bewertungen zu verdanken. Die sollen natürlich aber auch realistisch sein und auch kreativ und auch bitte absolut objektiv. Das sind sie auch bisher und dafür bedanken wir uns recht herzlich.
Konstruktiv.
Genau, konstruktiv und objektiv und überhaupt. In diesem Sinne, wir wünschen euch many happy landings. Passt gut auf euch auf. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo auf einem Fly-In oder hier bei der DFS in Langen.
Oder virtuell.
Oder virtuell bei YouTube. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Fritz.
Und Christian. Ciao.